Wilma Gerstl blickt auf ein reiches und sehr vielfältiges Berufsleben zurück. Die gelernte Drogistin hat nicht nur jetzt in Drogerien gearbeitet, sondern war auch beim Konsum tätig, in vielfältigen Bereichen, auch für die Lehrlingsausbildung, wo sie auch ein eigenes Handbuch dazu geschrieben hat. Und sie hat auch in der Ölmalerei reüssiert, weil sie da mehrere Ausstellungen organisiert hat und ihre Bilder in Schönbrunn und in Casinos und so weiter präsentieren durfte. Nun in Pension hat sie nach zwei Schicksalsschlägen, zwei Todesfällen beschlossen, eine Ausbildung zu machen als freie Rednerin, um Trauerreden und Gedenkansprachen zu halten. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Gerstl, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Danke, Herr Dr. Netsch, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja.
Sie haben ja ein ganz besonderes Leben hinter sich, mittlerweile schon ein reiches Berufsleben und auch jetzt eine Wendung innerhalb Ihrer Pension, was ja auch nicht so normal ist bei den Menschen, dass Sie dann noch einmal was Neues beginnen. Und daher sind Sie eine sehr interessante Persönlichkeit, aber fangen wir vielleicht einmal an mit dem Berufsleben.
Gelernt habe ich Drogistin.
Und haben dann in einer Drogerie auch gearbeitet, im Kundendienst sozusagen. Sie haben hier mit Leuten dann auch zu tun gehabt, im Geschäft.
Genau, ich war in der Drogerie, im Verkauf, und es war auch angeschlossen ein Labor, wo so ja, kosmetische Dinge hergestellt wurden, Shampoos, Haarfestiger und dergleichen. Das hat Spaß gemacht, weil das nicht nur in der Drogerie eben war, sondern auch ein etwas anderer Tätigkeitsgrad.
Das war ja schon immer, dass Sie so ein bisschen im Dienstleistungsbereich gearbeitet haben, aber auch in der Organisation des Dienstleistungsbereichs, weil Sie sind dann nach der Drogerie zum Konsum gekommen und haben dort dann auch viele Jahre in unterschiedlichen Positionen gearbeitet.
Ich habe begonnen im Dispo-Büro, in der Vertragsabteilung, Sozialrecht, Arbeitsrecht, und als dann der Konsum die Drogerielinie neu eröffnet hat, habe ich dort begonnen, die logistischen und organisatorischen Dinge zu machen, die man halt dann braucht. Von der Einrichtung begonnen, über Merchandiser, die Handwerker.
Dann, also haben Sie diesen ganzen traurigen Niedergang, was ja auch eine große Lebenserfahrung ist, sozusagen, Sie haben mit dem Konsum mehr oder weniger dann geschlossen, könnte man sagen. Sie waren eine der Letzten, die hier noch mitgearbeitet hat und daran beteiligt war, und haben dann nachher, da waren Sie dann auch schon so um die 40, eigentlich sich wieder einen neuen Job suchen müssen.
Ja, das war relativ schwierig, da ich ja immer berufstätig war oder fast die ganze Zeit, und das war eine Zeit, die nicht so ganz lustig für mich war. Man bekam das Gefühl von den Firmen, dass man ja doch eher schon älter ist oder alt ist, mit vielen Berufsjahren, somit auch teuer. Und ja, habe dann nach vielen Suchen wieder einen Job bekommen in einem Pressesekretariat.
Und haben auch so Ausbildungen gemacht, das ist ja sehr interessant, für Ihre jetzige Tätigkeit, weil Sie so ein bisschen im Gesundheitsbereich auch tätig waren. Sie haben als Ordinationsassistentin auch eine Ausbildung gemacht.
Ja, das stimmt. Nachdem das mit einem Ganztagsjob nicht so ganz geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, nachdem ich ja schon wusste, dass das Unternehmen sozusagen ja, da hineinschlittert, begann ich zwar schon sehr zeitgerecht mit Bewerbungen und dachte, ich gehe von heute auf morgen dort hinein, es ist kein Problem, war es aber. Und ich habe dann die Ausbildung gemacht über die Ärztekammer Wien zur Ordinationsassistentin, wo ich also auch einige Zeit war. Zum Teil bei einem praktischen Arzt und auch im Facharztbereich.
Und
was mich besonders imponiert, Sie haben auch eine kreative Ader, weil Sie malen und in der bildenden Kunst tätig waren. Und da haben Sie eben auch begonnen, dann in dieser Phase, wo Sie so mehr Freizeit schon gehabt haben, weil Sie da eben, wie gesagt, dann Jobsuche waren und so weiter. Und haben Sie das auch genützt dafür, dass Sie nicht nur Bilder hergestellt haben, sondern auch die Ausstellungen organisiert haben?
Der Beginn der Malerei war, man könnte das jetzt fast so sagen, ich habe aus der Not eine Tugend gemacht, weil das hat mich natürlich wahnsinnig getroffen, keine Arbeit zu haben. Und da habe ich gedacht, ich muss irgendetwas machen und habe dann begonnen mit der Malerei. Habe mich auf Ölmalerei verlegt und meine Mentorin war die Frau Magister Holländer, die Schülerin von Professor Hutter war in der Meisterklasse. Und irgendwie hat es dann so eine Eigendynamik bekommen und plötzlich waren dann Ausstellungen im Palmenhaus Schönbrunn, mehrmals im Casino Baden. Ja, das habe ich zum Beispiel, da hat die Eröffnung die Frau Rogers gemacht in Baden. Das war recht lustig, da zu zweit vorne zu stehen. Oder in Mödling in der Sala Terena beim ehemaligen Bürgermeister Hintner. Ich habe die Ausstellungen selber organisiert. Ich habe die Einladungen sozusagen druckreif gemacht. Vom Aussehen her, von der Gestaltung. Bis ich halt dann wieder Fuß gefasst habe in einem Job.
Das ist auch ein Beispiel für Organisationstalent, die das alles hingekriegt, auch Sponsoren gefunden haben für die Ausstellungsorganisation. Ja. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Und dann haben Sie auch die Idee gehabt, die Bilder, die Sie gemalt haben, auch zu nützen und sozusagen so ein Bild-Copyright, dass Sie die für Firmen und Leute, die das verwenden wollen, für irgendwelche Aufdrucke, dass Sie die auch zur Verfügung stellen wollen.
Also ich habe dann mir gedacht, naja, einfach nur malen möchte ich also nicht. Und es hat mich dann die Galerie Emers Kirchstetten, der Herr Meierhofer war dann bei einer Ausstellung im Palmenhaus. Da war ich noch auf der Art Innsbruck 2010 mit ihm, mit der Galerie M. Und da habe ich gedacht, na, jedes Ding hat einen Namen. Habe dann meine Marke kreiert mit Artena Vida Wilma. Die ist auch patentiert, ist eingetragen, ist noch immer eingetragen. Man kann Bildrechte erwerben, entweder wirklich von Bildern oder ich habe auch mit meinen Motiven Steine drucken lassen oder Alubilder, Depot oder Massiv. Übrigens auch für den Außenbereich war die kreative Ader ja, dazwischen. Yeah. Ja.
Jetzt ist es so, dass Sie beschlossen haben, schon nach einigen Jahren Pensionierung, aufgrund von zwei konkreten Schicksalsschlägen, die Sie jetzt in den letzten Jahren gehabt haben, zwei Todesfälle, dass Sie sich mit dem Thema Trauerrede beschäftigen wollen und hier auch eine Ausbildung entsprechend gemacht haben. Sie haben mit dem Thema Tod in vielfältiger Form schon im Laufe Ihres Lebens zu tun gehabt, weil Sie relativ früh schon mit 30 ihren Vater verloren haben, jetzt vor einigen Jahren ihre Mutter und jetzt auch eine geliebte Tante. Und da ist Ihnen doch auch bewusst geworden, dass gerade diese Verabschiedungen nicht immer vielleicht so gestaltet werden, wie sie gestaltet werden sollten. Und da haben Sie sich selbst Gedanken dazu gemacht, wie man das besser machen könnte.
Ich hatte da wirklich also zwei Erlebnisse, die einfach nicht den Menschen gewürdigt haben, der verstorben ist, und aber auch nicht den Respekt für die Hinterbliebenen gebracht haben. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wo ich diese Ausbildung machen könnte. Das waren die freien Redner und ja, das war ein erfolgreiches Seminar. Und habe dann die Prüfung bei der Wirtschaftskammer Wien gemacht zur freien Rednerin.
Jetzt wollen Sie das eben auch publik machen und anbieten. Wie haben Sie sich das vorgestellt? Also wie wollen Sie da jetzt vorgehen, wenn Sie mit Hinterbliebenen jetzt Kontakt aufnehmen und für Sie diese Trauerrede verfassen wollen? Was haben Sie sich da ungefähr schon überlegt, wie Sie das machen wollen?
Ja, also ich gehe oder ich besuche die Hinterbliebenen, die Freunde, die Familie, je nachdem, Das Gespräch ist natürlich ein persönliches Gespräch, dauert so circa 1,5 Stunden, um wirklich über den Verstorbenen mehr zu erfahren als jetzt nur die Hobbys. Wie war er wirklich von der menschlichen Seite, wie war er als Freund, wie war er als Familienangehöriger generell. Aufgrund dieser Notizen, die ich mir dann mache, werde ich diese Rede schreiben und dann werde ich dem Wunsch entsprechend von den Hinterbliebenen die Zeremonie ausrichten. Will man jetzt am Grab noch irgendwas Besonderes haben? Möchte man zum Beispiel Blumenblätter haben? Möchte man, ich weiß nicht, wenn er jetzt war, Fußballer, seinen Fußball dort vielleicht platzieren? So kleine, wirklich persönliche Dinge und nicht einfach nur irgendwelche Worte.
Diese ganze Gestaltung übernehmen Sie auch selbst. Das können Sie aufgrund Ihres Organisationstalents dann sehr gut organisieren, weil Sie schon große Ausstellungen organisiert haben und alles das. Können Sie das also auch natürlich alles genau planen und durchführen, wie dann die Hinterbliebenen sich gerne vorstellen, wie das dann sein soll?
Ja, schon. Es wird natürlich abgesprochen. Ich habe ein bestimmtes Ritual zum Beispiel. Ich kenne den Verstorbenen oder die Verstorbene nicht. Und es ist mir immer nur aufgefallen, dass derjenige oder diejenige, die jetzt die letzten Worte spricht, einfach dort steht oder beim Grab dann steht, egal ob Urne oder Erdbestattung. Und ich finde es für mich als schöne Geste, den Verstorbenen auch zu würdigen, eine Blume zu hinterlegen als Respekt vor diesen Menschen, wo ich diese Rede gehalten habe.
Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Sie sind ja schon einige Jahre in Pension und schauen daher auf eine lange Lebenserfahrung zurück. Was glauben Sie denn, was Sie von dieser Lebenserfahrung am besten auch in Ihre Reden einbauen können, was Sie den Leuten dann noch mitgeben könnten?
Als erstes den Leuten mitzugeben, dass man durch Kommunikation sehr viele Probleme lösen kann. So nach dem Motto, naja, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Reden, ja, steht und fällt. Jede Beziehung, jedes, egal ob es Arbeitsverhältnis in der Familie, unter Freunden, die Offenheit, die man mitgibt, für alles einmal aufgeschlossen zu sein. Für jedes Thema nicht von vornherein gleich zu sagen ein Nein, sondern sich einmal Dinge anzuhören. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und für mich persönlich ist es wichtig, auch problemlösend zu sein. Nicht nur jetzt für mich persönlich, sondern auch in dem Beruf des Trauerredners, weil ja doch sehr viele Hinterbliebene nicht unbedingt vielleicht das beste Verhältnis zueinander haben. Und da ist es natürlich ganz wichtig, auch da irgendwo, wie soll ich sagen, das auf einen Nenner zu kriegen, wenn jetzt da vielleicht 2, 3 dort dabei sind bei diesem Gespräch, was die Wünsche anbelangt, dass man da eben ja versucht, das Beste draus zu machen.
Ja. Auch als Mediatorin dann vielleicht arbeitet, wenn es sozusagen unterschiedliche Wünsche gibt, die sich nicht vereinen lassen, dass man dann sagt, wo gibt der eine nach, wo gibt der andere nach, dass es dann eine würdige und schöne Trauerfeier wird. Wie werden jetzt die nächsten Arbeitsschritte für Sie sein? Es gibt schon eine schöne Webseite, die Sie gestaltet haben und die wir natürlich auch verlinken werden. Und man kann sich jetzt, wenn man jetzt Sie als Trauerrednerin buchen will, einfach direkt an Sie wenden und mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Man kommt von der Homepage gleich auf das Kontaktformular. Ich würde mich natürlich sehr freuen, eine Nachricht zu erhalten. Ich bin auch telefonisch erreichbar und ich sage es einmal so, ich fahre überall hin. Es ist jetzt nicht nur in Wien. Ich fahre in die Bundesländer genauso, wenn das gewünscht wird. Ich mache auch jetzt nicht nur diese Trauerreden. Ich mache auch Gedenkansprachen und da meine ich jetzt diese Gedenkansprachen für Menschen, die zu Lebzeiten ihren Körper der Anatomie zur Verfügung gestellt haben. Ich mache auch die Trauerreden für außergewöhnliche Todesfälle. wie Sternenkinder oder ja, geleiteter Suizid, Gewaltdelikte. Was etwas ganz was Spezielles ist, bin der Meinung, dass auch ja, da diese schwierigen Dinge jemand übernehmen muss und übernehmen soll.
Um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, unseren Fragebogen zum Schluss. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Die Klassik, in erster Linie Klavierkonzerte. Mein Favorit ist Beethoven, Chopin, ja, die beiden. Krieg, er hat leider nur ein Klavierkonzert geschrieben, aber das höre ich sehr, sehr oft. Und ich habe auch im Auto einen USB-Stick. Aber ich liebe genauso zum Beispiel Udo Jürgens, Ludwig Hirsch oder ABBA. Ja, ja. Vielseitig.
Breiter Musikgeschmack. Ein Film, den Sie empfehlen könnten oder was schauen Sie sich gerne an?
Was ich wahnsinnig gern habe, das sind Naturfilme. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit meinem Job auch zusammen. So Flora, Fauna. Mhm. Ja. Ja, vielleicht so Out of Africa. Ja.
Das war... Ein guter Film, ja, das stimmt. Ja. Ein Buch, das Sie empfehlen könnten, oder was lesen Sie gerne?
Ich bin Krimi-Fan. Mhm. Ich glaube, das habe ich von meinem Vater irgendwo geerbt. Er liebte Krimis genauso. Da bin ich eher so auf der, ja, Südtirol natürlich, ist prädestiniert. Aber der Norden, Island, Norwegen, Arthur Helle zum Beispiel, hat auch sehr gutes Relais.
Eine bevorzugte Speise, oder was essen Sie gerne?
Ja, im Grunde genommen bin ich... doch ein fast alles Esser. Mhm. Als Vorspeise esse ich sehr, sehr gerne ein Vitello Tonnato mit Salzkapperl und nicht diese eingelegten in Essig. Mhm. Die Nachspeise ist zum Beispiel Kaiserschmarrn, aber nur, wenn er mit sehr, sehr vielen Rosinen gemacht wurde, damit er irgendwas... Tafelspitz oder Rindsrouladen oder Kalbsrahmgulasch oder irgendein Gemüseeintopf, ja, was ich auch sehr gerne mag.
Ja. Ein schönes Menü, das Sie sich da zusammengestellt haben. Und die Lieblingsfarbe ist das bildende Künstlerin. Haben Sie da sicherlich genaue Vorstellungen?
Also mein wirklich absoluter Favorit, das ist Rot, Orange und Schwarz. Mhm. Und meine Sommermode besteht eigentlich... mit einer schwarzen Hose, mit einem schwarzen Top und alles, was darüber ist, muss bunt sein.
Ja, das passt auch gut zusammen, schwarz und rot und orange passt ja wirklich super zusammen. Ein Lokal, das Sie empfehlen würden?
Im 23. Bezirk, den Staster. Gutbürgerliche Küche, ja, es wird auch immer auf, sage ich einmal unter Anführungszeichen, auf Extrawürsteln eingegangen, ja, was ich so meistens beim Salat habe. Und als Heurigen, wir haben im 23. sehr viele gute Heurige, aber mein Favorit ist eigentlich der Wiltschko in der Wittgensteinstraße, ganz oben an der Tiergartenmauer. Ich finde es so entspannend, einfach draußen zu sitzen und die Weinberge vor sich zu genießen.
Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Ich bin problemlösend, ich bin loyal.
Auf alle Fälle, glaube ich, ein Organisationstalent.
Ja, vielleicht ja. Ja, das ist, viele Dinge macht man dann so furchtbar selbstverständlich, was so eine Eigendynamik bekommen. Ja. Aber ja.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Aus jedem Moment das Beste herauszuholen.
Das ist ein sehr schöner und guter Gedanke. Ja. Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Es gibt zwei. Rudolf Buchbinder. Er ist für mich der Pianist.
Müsste mir gleich eine Beethoven-Sonate vorspielen.
Ja, genau, ja. Naja, da hat man die erste, die fünfte, also von den Klaviersonaten, ja, das ist okay. Und Tim Fischer, also Tim Fischer kenne ich persönlich. Ja.
Ja, genau. Ja. Wie schaut Ihre Vision jetzt aus, wie die nächsten Jahre Sie jetzt gestalten wollen? Haben Sie da schon Pläne jetzt genauer, konkreter, wie das jetzt weitergehen soll?
Ich fahre mit Sicherheit von Wien nach Vorarlberg, wenn jemand das wünscht, mache ich das, mache ich auch das. Aber ich würde es einmal so formulieren, solange mein Kopf, meine Beine und das Auto funktioniert und mein Mund funktioniert, habe ich vor, dass ich das mache.
Dafür wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und vielen Dank für das wirklich sehr interessante Gespräch.
Vielen lieben Dank für die Einladung auch. Dankeschön.